Als kleiner Verein ein eigenes IT-Projekt durchführen? Eine eigene Softwarelösung programmieren? Und damit ehrenamtliche Helfer entlasten? Geht nicht? Na dann freu dich auf unser inspirierendes Interview in der heutigen Folge. Wir haben zwei Gäste eingeladen, die genau das gemacht haben. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast. Alle zwei Wochen präsentieren wir, also ich, Martin und neben mir der Pascal, dir hier spannende Ideen und Erkenntnisse rund um deine Vereinsarbeit. Nachdem wir uns bereits über Sponsorengewinnung bei einem mehrtägigen Volleyball-Event gekümmert haben und uns dieses Jahr mit der Gewinnung von Ehrenamtlern beim Rennsteig beschäftigen durften, wollen wir uns heute mit dem Thema der Digitalisierung einer Sportveranstaltung beschäftigen. Und wer jetzt denkt, wir würden mit einem Großsportverein sprechen, der hat sich getäuscht. Wir wollen dir zeigen, was auch ein 400-Mitglieder-Verein so alles auf die Beine stellen kann. Wir sprechen heute über das Meininger 24-Stunden-Schwimmen vom Meininger Schwimmverein Wasserfreunde.
Und um tiefe Einblicke in so eine Veranstaltung zu bekommen, brauchen wir natürlich auch gute Gäste. Deswegen freuen wir uns sehr, dass von den Wasserfreunden gleich zwei Personen heute fürs Interview bereitstehen. Ich sage herzlich willkommen bei uns im Podcast an Michael Brenz und Dirk Bratschädel.
Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Vielleicht erzählt ihr unseren Zuhörern kurz, welche Funktion ihr bei den Wasserfreunden innehabt und was ihr bei dem Event so macht.
Also ich bin der Vorsitzende des Meininger Schwimmvereins und habe die Vorstandschaft im Verein seit 2004 und bin zum 24-Stunden-Schwimmen aufgrund meiner Leitungstätigkeit an sich der, ich sag mal, Cheforganisator und habe zusammen mit dem Dirk die Idee gehabt, diese Software zu entwickeln.
Perfekt, vielen Dank. Michael und jetzt der Dirk.
Genau, ich bin seit mindestens 2005 für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in dem Verein verantwortlich und seit 4 Jahren auch als stellvertretender Vorsitzender an der Seite von Micha und beim 24-Stunden-Schwimmen eigentlich das Mädchen für alles. Wo es brennt, ist der Dirk.
Sehr schön, das sind die wichtigen Leute im Team. Vielleicht kennt ihr unseren Podcast schon und habt ihr schon die eine oder andere Interviewfolge auch gehört. Wir haben nämlich eine traditionelle Einstiegsfrage für unsere Gäste. Ich würde gerne mal starten mit dem Michael. Michael, berichte uns doch mal, was war dein schönstes Erlebnis in einem Sportverein bisher?
Mein schönstes Erlebnis im Sportverein sind an sich immer wieder diese Veranstaltung wie das 24-Stunden-Schwimmen, das im Grunde genommen 36 Stunden lang eine Handvoll verrückte Idioten sich da die Nacht um die Ohren schlagen und dann, sagen wir mal, am Sonntagabend, wenn eigentlich schon alle müde sind, da sich nochmal hinsetzen können und können da eine Bratwurst essen, ein Bier trinken und das im Prinzip dann so richtig sacken lassen. Das sind, ich sag mal, Momente, die kannst du nicht beschreiben. Nach so einer Geschichte, das geht Samstag früh los, 9 Uhr ist Treffpunkt zum Frühstück oder 7:30 und dann am nächsten Abend, na, hast du kein Auge zugemacht in der Zeit, am Sonntagabend um 17, 18 Uhr verabschiedest du dich dann wieder. Und dieses Gefühl, da zu sitzen, das erste Bier aufzumachen, ne, mit den paar Verrückten, die das mit dir zusammen durchgezogen haben, das ist unbeschreiblich.
Klingt auf jeden Fall nach einem Erlebnis. Dirk, wie war es bei dir? Oder was ist dein Lieblingserlebnis bisher? Jetzt hast du ein bisschen Vorsprung gehabt.
Ja, eigentlich das, was der Micha gesagt hat, kann ich eigentlich nur wiederholen. Aber würde noch einen oben draufsetzen. Wir sind in Meiningen 2012 Deutschlands aktivste Stadt geworden. Da haben wir auch haben auch einen großen Beitrag dazu geleistet. Und als wir an dem Abend wussten, dass wir es werden, das war Gänsehaut und das war großartig und das ist was fürs persönliche Poesiealbum.
Wie wird man denn die aktivste Stadt?
Das war damals ein Wettbewerb vom DOSB und von Coca-Cola, die das im Prinzip deutschlandweit ausgeschrieben haben. Man musste sich dafür bewerben, man musste dann auch Kandidatenstadt werden und zum Schluss in einem Wettbewerb, wir damals gegen Weißwasser, antreten und musste möglichst viele Bewegungsstationen auf die Beine stellen, wo man sogenannte Bewegungspunkte bekommen hat. Und wer die meisten Punkte hat, wurde halt letztendlich Deutschlands aktivste Stadt.
Pascal, klingt nach einem Projekt für dich mal.
Ich bin Deutschlands aktivste Stadt, oder was?
Nein, ich glaube, das Management meine ich, was zu machen.
Ach so.
Das Format gibt es leider nicht mehr. Aber klar, wenn ihr da das wieder aufrollen wollt, wir sind dabei.
Sehr schön. Titelverteidigung nach ein paar Jahren, ja.
Gut, dann haben wir jetzt erstmal das nächste Projekt, worüber wir uns mal Gedanken machen sollten. Finde ich eigentlich echt cool, aber es ist eine schöne Idee, gefällt mir. Auf jeden Fall schon mal sehr interessante, spannende Einsichten und wir haben jetzt schon ein bisschen was über das 24-Stunden-Schwimmen gehört. Trotzdem würde ich jetzt gerne mit einem Teil eurer Homepage anfangen wollen, den ich mir rausgesucht habe. Denn da beschreibt ihr das selber als eine Mischung aus Breiten- und Extremsport, aus Wettkampf und Spaß. Egal ob 50 Meter eines Kindergartenkindes, 20 Kilometer eines 90-Jährigen oder 100 Kilometer der Weltrekordhalterin Vera Niemeyer. Es zählt jeder Teilnehmer und jeder Meter im Wasser. Das erklärte Ziel ist, möglichst viele Menschen für das Schwimmen zu begeistern. Also die gute Nachricht gleich zu Beginn für die Zuhörer natürlich. Wer Spaß am Schwimmen hat, der kann auch teilnehmen. Und man muss also nicht bei einem 24-Stunden-Schwimmen auch 24 Stunden im Wasser bleiben. Das ist schon mal eine wertvolle Info, finde ich. Jetzt interessiert uns natürlich zu Beginn, wie bekommt man denn eigentlich den Spagat zwischen Breiten- und Extremsport hin bei einer Veranstaltung? Also was bietet ihr der einen Zielgruppe? Und was bietet ihr der anderen Zielgruppe bei der Veranstaltung?
Also ich würde es so zusammenfassen. Also unser Ziel ist wirklich, möglichst viele Menschen ins Wasser zu bekommen in diesen 24 Stunden und möglichst viele Menschen halt wirklich für den Schwimmsport zu begeistern. Jetzt ist es so, dass wir natürlich, um diese ganze Veranstaltung auch dementsprechend zu bewerben und bekannt zu machen, auch diese Vorzeigeathleten brauchen. Und das sind unsere Extremsportler. Und wir haben es geschafft, aufgrund dessen, dass wir halt wirklich eine sehr runde Veranstaltung organisieren, dass ja Schwimmerinnen wie Vera Niemeyer ihren Weltrekord bei uns in Meiningen geschwommen haben, dass wir den deutschen Rekord in Meiningen geschwommen haben. Also wir haben ganz einfach diese Extremsportler, die halt wirklich die 24 Stunden maximal ausnutzen und wir haben die, die halt wirklich einfach nur mal diese 50 oder 100 Meter schwimmen und Teil dieses Ganzen sein wollen. Und das macht es aus. Also unser Ziel ist immer 600 bis 700 Menschen ins Wasser zu bekommen bei der Veranstaltung und wenn zum Schluss dann noch ein deutscher Rekord oder ein Weltrekord rausspringt, dann sind wir natürlich absolut happy.
Das heißt aber natürlich auch, also 100 Kilometer schwimmt die Vera dann tatsächlich 24 Stunden ohne, also Pause machen wird sie ja wohl irgendwann, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Zum Bimmi machen geht sie mal raus aus dem Becken, ja. Also das ist tatsächlich so, es gibt ja die Vera, wie gesagt, mit dem Weltrekord, das sind ja die 96,3 Kilometer gewesen. Wir sind ja auch in der Lage, mit unserem Zählsystem, was wir da haben, das Bewegungsprofil zu erstellen. Ich habe das damals auch gemacht, habe das der Vera geschickt, aber ich muss jetzt scharf nachdenken. Also es waren, glaube ich, 22,5 Stunden oder so, diese permanente Wasser war, mindestens, an die 23 ran.
Wahnsinn.
Also war wirklich nur kurz draußen, sich die Füße vertreten, zum Essen teilweise trinken, gar nicht raus aus dem Wasser und wie gesagt, mal auf Toilette.
Ich hätte ja schon nach 10 Minuten Krämpfe gehabt dann wahrscheinlich. Aber cool, also respektvolle Leistung und ich glaube aber auch die Stimmung insgesamt macht's aus. Ihr habt ja gesagt, der Mix aus Breiten- und Extremsport, auf das von dir eben beschriebene Zielsystem gehen wir später nochmal ein, weil auch das ist ja ein Grund, warum wir heute zusammensitzen. Ihr habt Digitalisierung in Angriff genommen und auch um die ehrenamtlichen Helfer zu entlasten. Oder vor allem zu entlasten und euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen, weil 24 Stunden Schwimmen bedeutet auch Bahn zählen. Aber nochmal, um den Ablauf greifbar zu machen für unsere Zuhörer. Wie kann ich mir vorstellen, ich bin Teilnehmer beim 24-Stunden-Schwimmen. Kann ich dann immer wieder ins Wasser rein und raus gehen und das wird immer wieder addiert? Oder wie kommt ich am Ende zu meiner Schwimmstrecke?
Also es ist recht einfach. Man meldet sich an, man bekommt in der Anmeldung eine ID. Das geht da Micha bestimmt nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Diese ID befindet sich auf einem Armbändchen. Man geht zur sogenannten Badekappenausgabe. An der Badekappenausgabe holt man sich eine Badekappe, die nach Farben sortiert ist. Und man geht auf die Bahn, auf der diese Farbe auch schwimmt, springt ins Wasser, schwimmt so lange, wie man kann. Jede Bahn wird gezählt. Wenn man aussteigt, gibt man die Badekappe wieder ab. Und wenn man wieder Lust hat, nach 2 Stunden, nach 3 Stunden, holt man sich wieder eine Badekappe und geht wieder ins Wasser. Das kann man in den 24 Stunden so oft, wie man will, machen. Voraussetzung natürlich, es sind genug Badekappen da, weil wir haben maximal 30 Leute auf der Bahn. Also bei einer 5-Bahn-Anlage, die wir haben, können wir 150 Leute im Wasser haben, zeitgleich. Aber das ist dann schon sehr, sehr voll.
Das ist ein bisschen wie Piranha-Becken dann.
Ja. Genau.
Also 30 Leute pro Bahn, das ist schon auf jeden Fall schon sportlich. Da ist dann Schlange stehen angesagt bei der Wende.
Ja, aber wir haben den Vorteil halt auch durch diese Software, die wir haben, dass wir einschätzen können, wer in welchem Tempo schwimmt. Und das heißt, wir können im Prinzip auch etwas regulieren, sodass wir halt wirklich Schnellschwimmer auf eine Bahn bringen, die etwas gemächlicheren Schwimmer auf die andere Bahn und zum Beispiel auch Kinder nicht unbedingt in die Bahnen reinbuchen, in denen sich halt wirklich die Kilometerfresser dementsprechend auch befinden.
Das heißt, ihr macht auch da eine Zielgruppendifferenzierung und schaut euch an, das sind Kinder, das sind Breitensportler, das sind Extremsportler, leistungsorientierte Schwimmer und teilt das dann anhand des 50 Meter Splits ein und guckt dann, dass da ähnliche Leistungsgruppen auf einer Bahn sich befinden.
Aber man kann ja wahrscheinlich auch bei euch schwimmen, wenn man nicht die Badekappe trägt, oder? Also, oder muss ich immer auf eine Badekappe warten an der Stelle, bis ich schwimmen darf?
Du musst immer auf die Badekappe warten, bis du schwimmen darfst, weil anhand der Badekappe der Bahnzähler dich ja identifiziert.
Ich meinte das eigentlich auch noch so ein bisschen anders bezogen, sondern sag mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit einer Familie jetzt bei eurem Event und meine kleine Tochter oder mein kleiner Sohn, die vielleicht 4 Jahre alt sind, wollen jetzt gerne planschen und schwimmen und haben vielleicht auch Lust, eine Bahn zu schwimmen mit Schwimmflügeln und sagen aber danach, nee, ich möchte danach eigentlich gerne rutschen oder weiß ich nicht was, wenn das möglich bei euch ist. Da wollte ich einfach nur wissen, ob es die Möglichkeit gibt, dass man halt quasi auch quasi außer dem 24 Stunden Schwimmen was machen kann.
Ja, also wir haben in der Anlage im Freizeitzentrum Rohrer Stirn auch natürlich ein Nichtschwimmerbecken, wir haben einen Kleinkindbereich, wir haben einen Spielplatz, wir haben einen Volleyballplatz. Also außerhalb dieses Schwimmbeckens, in dem wirklich jeder gezählt wird, kannst du noch unwahrscheinlich viel machen. Das ist auch das, was es ausmacht. Ne? Wir haben auch Musik dort, wir haben, ich sag mal, Unterhaltung dort. Also in diesen 24 Stunden passiert halt überall etwas und jeder, der halt nicht unbedingt gerade im Wasser ist, wird trotzdem Spaß haben.
Okay, also fürs Rahmenprogramm ist dann auch gesorgt, abseits des Sports.
Es gibt sogar Bier in der Schwimmhalle, habe ich gehört.
Ja, ich habe auch gehört, also als Helfer dabei zu sein, scheint sich ja zu lohnen, mit den Verrückten danach das Bier zu trinken. Also jetzt gehen wir noch mal kurz drauf ein oder schauen mal, werfen mal den Blick rüber. Wir haben es gerade gesagt, man holt sich eine Badekappe, man hat eine ID, das System erkennt automatisch, wie gezählt wird. Das ist natürlich das Wichtigste, wenn ich ein 24-Stunden-Schwimmen habe, dass diese ganzen Sachen irgendwie verfolgbar sind. Also, dass am Ende festgehalten werden kann, jemand schwimmt 96 Kilometer, jemand schwimmt 2 Kilometer oder irgendwas dazwischen. Wie ist das denn bei anderen 24-Stunden-Schwimmen? Da stehen sicherlich Leute am Beckenrand und zählen das händisch, oder wie kann ich mir das normalerweise vorstellen?
Also das ist auch bei uns so, dass Leute am Beckenrand stehen und das zählen. Also den Helfer, den klassischen Bahnzähler brauchen wir auch noch, weil die gezählte Bahn muss ja irgendwie in das System kommen und das passiert mit einem Tablet.
Der traditionelle 24-Stunden-Schwimmwettkampf wird mit Zetteln gezählt. In der Regel sitzen die dann, also die Bahnzähler, die bei uns mit dem Tablet zählen, mit dem Zettel da, und dann werden die Zettel abgegeben, werden in einer, ich sag mal, in einem Wettkampfbüro dann auch in eine EDV eingegeben. Aber ich sag mal, das, was bei uns passiert, bei uns ist halt wirklich der Schwimmmeter direkt vom Beckenrand in der Datenbank, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den wir da auch mit unserer EDV haben.
Von wie vielen Helfern sprechen wir da jetzt, die ihr dann im Einsatz habt für die 24 oder 36 Stunden?
Das sind ca. 150 bis 200 Helfer über die beiden Tage verteilt.
Also so fast der halbe Verein an Aktiven. Natürlich sind es auch nicht nur die aktiven Mitglieder, sondern auch so Eltern, Betreuer und sonstige Verbundene, ja, wahrscheinlich, die damit anpacken.
Genau, es gibt Helfer, die mit dem Schwimmverein gar nichts zu tun haben, auch weder Eltern noch Schwimmer sind, aber die diese Veranstaltung so toll finden und auch genau das, was der Micha beschrieben hat, dieses Gemeinschaftsgefühl so genial finden, die immer wieder kommen. Und auch immer wieder helfen, und ja, das macht es auch aus.
Ja, das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Also ganz viele Leute finden einfach den Charakter dann cool, stehen in der Veranstaltung, sind seit Jahren dabei und helfen dann gerne wieder mit aus Verbundenheit.
Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel darüber gesprochen gehabt, dass ihr mit Codes arbeitet, dass wir Badekappen brauchen, um Kilometer zu zählen, dass wir ein Tablet am Wasserrand haben. Also wir sind ja quasi schon mittendrin in der Digitalisierung. Und wir hatten ja auch am Beginn der Folge darüber gesprochen, dass ihr als mittelgroßer Verein halt da schon relativ bemüht in diesem Themenbereich seid. Und jetzt haben wir uns natürlich als Vereinsstrategen einen ganz guten Überblick so darüber, was technisch eigentlich schon so möglich bei so einem Event ist, und würden auch gerne mal einmal aus unserer Erfahrung jetzt so durch die Veranstaltung gehen wollen und schauen, was bei euch eigentlich bereits digitalisiert ist. Und ihr könnt dann gerne, wenn ihr wollt, im Wechsel antworten, ob ihr das schon digitalisiert habt, ob ihr daran zum Beispiel arbeitet, ob ihr das digitalisieren wollt, oder ob ihr sagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, das zu digitalisieren, aus dem und den Gründen. Und ich würde sagen, Dirk, wir fangen bei dir einmal an. Und das Erste, was ich hätte, ist eine 24-Stunden-Schwimm-App mit allen Informationen zur Veranstaltung und oder Webseite beziehungsweise eine eigene Vereins-App, die du quasi nutzt, nur innerhalb des Vereins. Also quasi jetzt schon drei Optionen am Anfang. Also einmal eine Event-App, einmal die Webseite und einmal eine Vereins-App. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das? Würdet ihr das haben wollen? Macht das Sinn?
Also für die Veranstaltung selbst haben wir keine App. Da haben wir eine sehr gut gepflegte Webseite, die auch, ich sag mal, responsiv ist, also auch auf Mobilgeräten dementsprechend Informationen bietet. Für den Verein selbst, Micha, zähl auf. Ich glaube, ich würde es nicht vollständig wiedergeben, was wir da alles haben.
Ja, für den Verein selbst haben wir im Prinzip auch, ich sag mal, eine gut gepflegte Webseite, eine eigene Webseite, nicht tiefes 24-Stunden-Schwimmen. Haben letztendlich ein, ich sag mal, Vereinsverwaltungsprogramm zur Mitgliederverwaltung, was im Prinzip online liegt und von mehreren Leuten gleichzeitig bedient werden kann. Haben eine Software zum Erfassen der Schwimmer, dessen Leistung. Das ist gleichzeitig ein Programm, mit dem Meldungen beim Deutschen Schwimmverband zu den Schwimmwettkämpfen abgegeben werden. Also das ist eine überregionale Software, die über den Deutschen Schwimmverband dort eingekauft werden kann. Auch das findet inzwischen über eine Webseite statt, über einen Webzugang, wo im Grunde genommen jeder Trainer, jeder Kampfrichter dort letztendlich einen Zugriff hat und sich dort mit seinen Leistungen dort eintragen kann, dort seine Leistungsbereitschaft erklären kann und so weiter. Dort werden auch sämtliche geschwommenen Zeiten, jemals geschwommenen Zeiten erfasst und sind im Prinzip, ich sage mal, heute noch abrufbar bis zurück auf, weiß ich nicht, was meine Nichte vor 10 Jahren geschwommen hat oder so. Und das ist im Prinzip eine Software, die im Grunde genommen dort im Einsatz ist. Ja, und so halt das klassische Banking etc. pp. Das ist ja sowieso inzwischen alles mehr oder weniger digitalisiert durch die Banken. Das heißt, Thema Digitalisierung im Verein ist schon ein wichtiges Thema, was im Grunde genommen auch die Arbeit der wenigen Aktiven, die es ja immer wieder sind im Ehrenamt, dann auch erleichtern soll und das auch tut.
Hast du mir den nächsten Begriff quasi ja schon weggenommen. Also Mitgliederdatenbank, habe ich gehört, habt ihr? Und Mitgliedersystem, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt erwartet. Habt ihr denn eine Ehrenamtsdatenbank?
Nein.
Und könntet ihr euch vorstellen, sowas mal anzuschaffen oder macht das bei euch Sinn oder sagt ihr, das ist völlig nutzlos für uns?
Also ich sag mal, für spannende, neue und interessante Themen rennen bei uns jeder offene Türen ein.
Die Idee dahinter ist ja sowieso, diese unsichtbare Mitgliedschaft sichtbar zu machen, dass du aus den Leuten, die ja als Sportler dabei sind und angesprochen werden wollen, dass du dadurch auch die Möglichkeit hast, eben herauszufinden, was machen die gerne und wie können wir sie aktivieren, eben für sowas. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, wie Kuchen backen.
Ja, ist extrem wichtig, finde ich auch. Und wir haben es ja im Grunde genommen bisher immer so gemacht, dass wir eben eine Liste geführt haben, über die unsere 24 Stunden wegen Schwimmen hinweg wer in den letzten Jahren was gemacht hat, und haben natürlich die Leute dann auch immer wieder angesprochen. Gell? Aber das sind halt wirklich nur die Leute, die wir dann schon kannten, die uns schon mal geholfen haben. Und ich stelle mir vor, so eine Ehrenamtsdatenbank, wenn man die jetzt, ich sag mal, vereinsübergreifend einsetzen könnte oder würde, da ist, glaube ich, noch mehr Potenzial rauszuziehen an Leuten, die da eben unterstützen können. Weil es gibt auch in anderen Vereinen, das ist leider Gottes so, immer einige wenige positiv Verrückte, die mit dem berühmten Sprachfehler und die letztendlich dann auch, ich sage mal, helfen würden, wenn sie eben abgefragt sind. Und wenn man das halt weiß und das eben in so einer Ehrenamtsdatenbank eben dort auch gepflegt und geführt wird, auch von anderen Vereinen vielleicht, kann man sich da in Summe in so einer Stadt wie Meining vielleicht das Leben ein bisschen leichter machen.
Dann lege ich euch beiden und auch allen Zuhörern da draußen nochmal unsere Episode 21 ans Herz. Da haben wir über das Thema Talentkarte gesprochen und wie du deine eigene Helferdatenbank nebenbei aufbauen kannst. Ich habe da aus meinem Verein berichtet, ja, wie wir das damals versucht haben zu lösen. Ich schicke euch beiden gerne auch mal die Vorlage, die in der Episode erwähnt wird, zu und schaut mal, ob ihr was davon rausziehen könnt, was ihr für euren Verein umsetzen könnt. Wir schweifen ein kleines bisschen ab. Ich würde sagen, wir gehen zurück aufs Thema Digitalisierung. Mich würde mal interessieren, ja, wenn ihr dort zusammen Bier trinkt mit den Sportlern, wenn ihr dort Snacks und Sachen anbietet, die Leute müssen sich ja auch stärken, nachdem sie dort stundenlang geschwommen sind. Seid ihr da schon digital aufgestellt? Ist bei euch E-Payment ein Thema oder macht ihr das ganz klassisch noch mit der guten alten Geldkassette?
Da gibt es bei uns noch die gute alte Geldkassette, da sind wir quasi noch nicht so aufgestellt, zumal wir allerdings auch in den letzten Jahren dazu übergegangen sind, diese Geschichten wie Catering, Getränkeversorgung, Essensversorgung teilweise auszulagern. Das heißt, da kommt ein Caterer, der macht das letztendlich für uns, ist jetzt zur Veranstaltung dann da, bewirtet dort letztendlich unsere Gäste und unsere Sportler. Und wir bekommen dann am Ende des Tages von ihm einen Betrag X für die Kasse, um da im Prinzip ein Geld zu kriegen.
Ja, was natürlich cool wäre, jetzt hast du vorhin gesprochen, jeder hat so ein Armband, so ein RFID-Chip da drin zu haben und zu sagen, hier, kriegst du eine Currywurst, ist super, bevor man schwimmen geht, halt meinen Chip davor und dann wird es entweder bei mir vom Konto abgebucht oder ich habe am Ende irgendwie so eine Art Terminal am Ausgang irgendwie so. Das wäre jetzt richtig cool, aber ich kann natürlich verstehen, also das jetzt ein bisschen in die Zukunft gedacht und gesponnen, das Handling von Bargeld ist natürlich viel, viel einfacher, gerade auch wenn man im Schwimmbad ist mit nassen Händen, Elektrogeräten und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass da Bargeld auch nochmal einfacher ist für den Dienstleister dann.
Ja, ist korrekt. Und zumal wir ja im Prinzip als Verein jetzt ja kein eigenes Bad unterhalten. Wir sind ja quasi bei den Meininger Stadtwerken im Bäderbetrieb dort im Einsatz. Und die haben ja im Prinzip letztendlich auch die Technik selber nicht vor Ort, um jetzt unsere RFID-Chips, die wir dann haben könnten, über die wir uns auch schon Gedanken gemacht haben, kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu, dann eben lesen zu können. Das ist im Grunde genommen, sind wir dort gebunden an die Gegebenheiten, die wir dort vorfinden. Wir sind dort Gäste. Und deswegen, ja, ist das schwer.
Aber wahrscheinlich seid ihr gern gesehene der Gäste.
Ja, davon gehe ich aus.
Dann kommen wir doch gleich darauf zurück, bevor du schon sagst, wir später darauf eingehen. Nee, machen wir jetzt gleich. Also ihr habt euch schon mal da Gedanken drüber gemacht. Warum habt ihr euch, also jetzt außer, dass das Bad euch nicht gehört, aber zu welchem Ergebnis seid ihr denn gekommen? Also es gibt ja durchaus Studien in dem Bereich, die dann sagen, dass es schon eine nicht unerhebliche Anzahl an Mehreinnahmen geben kann, weil die Leute halt, ohne das ist negativ zu meinen, aber sag ich mal, ein bisschen die Kontrolle über Geld verlieren und tendenziell mehr ausgeben. Das ist ja durchaus bei einem Veranstaltungsmanagement schon nicht ganz uninteressant. Also in Deutschland zum Beispiel bei den großen Musikfestivals gibt es ja immer wieder Versuche, das aufzuziehen. Da scheitert es halt nur an der hohen Größe und der Masse der Leute meistens. Aber auch da gibt es inzwischen auch erste Beispiele, wo das mal nicht technisch zum Beispiel ausgefallen ist, sondern wo alle Verbindungen mal stabil waren.
Ja, mit dieser Thematik RFID-Chip haben wir uns ja nicht gerade jetzt in Verbindung mit Payment auseinandergesetzt, sondern einfach damit den Warnzähler an unserem Beckenrand ersetzen zu wollen. Das heißt, mit irgendeiner anderen Form, wie ich sag mal, ein händischen Eingreifen, in der Lage zu sein, den Schwimmer zu zählen. Ne? Und da haben wir uns im Grunde genommen auch unter anderem mit RFID auseinandergesetzt. Aber da ist eben das Medium Wasser, was dort eine Rolle spielt, ein ganz fürchterliches Medium. Das heißt, ich habe da keine Möglichkeit, das zuverlässig und dazu auch noch sicher zu zählen, mit dem RFID-Chip als solchen. Ich müsste, wenn, dann mit ich sag mal, aktiven Chips arbeiten. Dann habe ich aber wieder eine Batterie mit im Gepäck. Und dann sind wir wieder beim Thema elektrostatische Sicherheit etc. Elektro im Wasser und die Übergabe der Daten dann in das System, die dann am Beckenrand erfolgen müsste, dann auch wieder mit einer Antenne. Also da haben wir uns schon viele Köpfe zerbrochen, haben auch, ich sage mal, von der Uni in Schmalkalden da verschiedene Leute mit dem Boot gehabt, die im Prinzip dort auch eigene Versuchsreihen mal gemacht haben mit einem Wasserglas oder einfach mit einer Schale, um da im Prinzip zuverlässig eine Bahn zu zählen. Und dass es zuverlässig sein muss, weiß ja jeder Sportler. Das heißt, wenn ich eben meine Leistung dort erbringe und bin eben der Meinung, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, 20 Bahnen geschwommen, und das Bahnzählsystem sagt, nö, das waren ja keine 20, das waren nur 18. Da wird der Sportler im Grunde genommen immer ganz eklig, weil er ja im Prinzip sich dann in seiner Leistung betrogen sieht. Und wir haben natürlich als Veranstalter natürlich auch den Ansporn, das so genau wie möglich zu machen. Und das ist eben, ich sag mal, vollautomatisch bisher noch keinem in Deutschland gelungen, das zu machen. Weil es gibt sowas nicht in Deutschland. Fürs Schwimmen als solches.
Da sprichst du ja direkt mal wieder einen Punkt auch an. Also zwei Dinge. Erstens einmal den Bahnenzähler, was bestimmt auch nicht vielleicht der beliebteste Job bei euch sein könnte, so ein bisschen überflüssig machen, um das Ganze zu automatisieren. Auch das wäre wieder Digitalisierung oder Automatisierung, eventuell sogar zum Entlasten der ehrenamtlichen Helfer auf der einen Seite. Zur anderen Seite aber ja auch eure Rolle wieder als innovativer Treiber. Also jetzt mal kurzen stillen Respekt hier ausgesprochen dafür, dass ihr da so euch reinhängt, mit der Hochschule zusammenarbeitet und so innovativ sein wollt. Wenn du sagst, das gibt es noch nicht, muss man sich ja auch erstmal leisten, weil ihr macht das ja auch alle nicht hauptberuflich für den Verein. Auch das ist ja für euch ein Stück weit Hobby wahrscheinlich.
Das ist korrekt, genau. Wir sind alle hauptberuflich irgendwas anders. In der Regel haben wir nichts mit Schulen zu tun im Hauptberuf. Ich selber bin zwar in der Elektronikbranche unterwegs, aber mein Hauptjob ist auch nicht Programmieren oder solche Sachen erfinden. Aber wir sind halt aufgrund der Netzwerke, die dort im Verein existieren, darauf gestoßen oder eben über Anfragen dort in der Hochschule dort jemanden zu haben, der dort verschiedene Sachen für uns da mal gemacht hat. Es gibt auch ein weiteres Projekt, was wir gemacht haben neben RFID. Und zwar war das Erkennung der Badekarten mit einer Kamera. Das heißt, wir haben ein Versuchsprojekt gestartet. Das hatten wir sogar mal zu einem 24-Stunden-Schwimm mit, um da mal mehrere Stunden aufzeichnen zu machen. Dass im Grunde genommen die Nummer, die auf der Badekappe steht an der Seite oder irgendeinen Farbcode oder wie auch immer, was auch immer, dort mit einer Kamera zu lesen, ne? Die dann im Hintergrund eine Software hat, die mit einer Schrifterkennung oder sonst irgendwas dort versucht hat, die Information, nämlich die Nummer 2 auf der Badekappe oder die Nummer 17, dort zu digitalisieren und dort zuverlässig zu erfassen. Das heißt, zum Zeitpunkt X ist jetzt die Badekappe Nummer 17 am Beckenrand gewesen und schwimmt wieder weg. Ne? So, da macht man sich verschiedene Gedanken. Wann erfasst er das? Wie oft erfasst er das? Da hat man dann im Grunde genommen, ich sage mal, einen Korridor auf der Bahn definiert, auf dem die Kamera lesen konnte und hat im Prinzip dort versucht, das eben zu erfassen. Ne? Das hat bei einem Brustschwimmer noch ganz gut funktioniert. Ne? Jetzt ist aber unser Testobjekt noch nicht gegrault und Rücken ist er schon gleich gar nicht geschwommen, geschweige denn Schmetterling. Also ihr seht, jetzt mit einer Kamera ein Objekt, was sich bewegt, zu erfassen, ist das eine, gell? Aber ein Schwimmer. Das ist das andere. Und da gab es dann sogar eine Bachelorarbeit dazu. Wir haben da einen Bachelor gewinnen können, der seine Studienarbeit darüber gemacht hat, seine Abschlussarbeit mit diesem Projekt. Und da sind wir dann, ich war da selbst auch bei der Verteidigung der Arbeit dabei, hatte alles Mögliche probiert, verschiedene Schriftarten, sonst irgendwas, Farben zu erkennen mit einer Farbkamera oder eben andere Geschichten. Und am Ende kamen wir auf eine Zuverlässigkeit von ca. 80%. Ne? Das heißt, jetzt nehmen wir mal, der wäre ein Weltrekord mit 96 Kilometer. 80% davon haben wir nur gezählt. Das geht gar nicht. Ne? Aber die Idee, das jetzt mal in irgendeiner Form versuchen zu wollen, also wir haben händeringend, versuchen wir seit Jahren, mal mehr, mal weniger intensiv, zu versuchen, den Bahnzähler ersetzen zu können. Ne? Nicht, weil wir es wollen oder weil wir keine finden. Das funktioniert bisher immer ganz gut. Aber weil es natürlich auch, ich sag mal, anstrengend ist, ne? Wenn man da am Beckenrand sitzt und die Bahn zählt. Und wir wollen es natürlich dann, oder wenn, würden wir es, wenn wir es komplett digitalisieren oder automatisieren, dann muss es 100% sein. Und nicht 99, es müssen 100% sein, im Grunde genommen, die das erfasst. Und da ist, wenn einer eine Idee hat, nehmen wir sie gerne auf.
Zwei Sachen dazu vielleicht einmal. Wir hatten auch eine Folge, wo es um die digitale Erfassung von Hallenbelegungen ging, wo das System ähnlich war, auch wenn das, sag ich mal, leichter ist natürlich, weil man hat einen Hallenboden und man hat dann Personen und die werden dann nur gezählt, um die Auslastung festzustellen. Klingt aber schon ein bisschen ähnlich. Aber was mich jetzt eigentlich viel mehr noch interessiert, ich muss sagen, ich bin selber sehr begeistert. Gewisse Sachen wusste ich ja vorher, manche Sachen wusste ich auch noch nicht vorher. Wie bekommt man so ein digitales Mindset in einem Verein? Also was muss passieren, dass man so denkt, dass man, ich meine, das ist ja weit über dem, was ein normaler Verein, sage ich mal, in seiner täglichen Arbeit so macht. Also ihr beschäftigt euch ja eigentlich mit ganz anderen Themen. Das andere ist ja quasi wahrscheinlich schmückendes Beiwerk, so wie das klingt immer.
Das kann ich gut erklären. So eine Geschichte, ob Digitalisierung oder nicht, mit dem Verein letztendlich nur steht und fällt mit den Leuten, die dort, ich sag mal, zusammenarbeiten, die sich neben ihrem Familie, Beruf und so weiter dann auch noch, ich sag mal, den Verein geben als solches und dort Verantwortung übernehmen. und dass im Grunde genommen, ja, dass einfach mehr sich da mal was zutrauen sollten, dort einfach zu unterstützen und dort letztendlich sich im Ehrenamt engagieren. Das ist eine Geschichte, die mich bewegt, die ich wichtig finde, weil es ist einfach ein guter Ausgleich zu Beruf und zur Familie. Und meistens ist es ja auch gar kein Problem, die Familie damit zu integrieren. Muss ja jetzt nicht schlimm sein, gibt ja tausend andere Vereinsgeschichten, wo man im Grunde genommen sich da mit seiner Familie, mit den Kindern beteiligen kann. Und ich sag mal, da ist denen letztendlich, die jetzt so einen Verein leiten, ist da viel geholfen, wenn dort eben Eltern, engagierte Eltern da sind, die dort eben unterstützen können, bei was auch immer. Ich selber bin, ich sag mal, habe ja eingangs erwähnt, dass ich mit Schwimmen wenig am Hut hatte und habe, bin über meinen damals 6-jährigen Sohn zum Schwimmverein gekommen. Der ist inzwischen 36, nur mal zur Information. Und habe im Prinzip so dieses 24-Stunden-Schwimmen kennenlernen dürfen. Und damals wurde eben zum 24-Stunden-Schwimmen, wie es der Dirk anfangs erwähnt hat, mit Zetteln gezählt. Das heißt, da hat der Bahnzähler seinen Zettel auf dem Schoß gehabt, hat im Prinzip dann, die Badekappennummer gab es auch schon immer, gell? Dann bei der Nummer, wenn der kam, letztendlich einen Strich gemacht. Und dann ist es dann so eine Veranstaltung, wenn die dann zu Ende ist, dann wird ja bis zum Schluss gebunkert und versucht zu schwimmen. Ne? Und jetzt soll ja dann irgendwann auch die Veranstaltung Schluss sein, soll eine Siegerehrung sein. Das heißt, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo wir dort gesessen haben und haben 3 Stunden nach der Veranstaltung immer noch Zettel eingegeben, weil die dann alle zum Schluss kamen, hier unsere Zettel abgegeben, wollten dann ihre Urkunde noch haben und was weiß ich. Und um dann, ich sag mal, ein Endergebnis letztendlich zu haben, wer hat jetzt die meiste Strecke geschwommen etc., da hat es dann bis zu 3 Stunden gedauert. Also die Veranstaltung, kann mich erinnern, war einmal 14 Uhr ist die immer zu Ende gewesen. Und dann haben wir abends um 17:30 eine Siegerehrung machen können. So, dann müssen die Leute weiter bespaßt werden. Das ist für die Leute, die dort sitzen, ist das purer Stress. Da kommt einer dazwischen, will noch irgendeine Urkunde anders haben, weil eben der Buchstabe im Namen nicht richtig geschrieben ist. Das ist genauso, als wenn sie Öl ins Feuer gießen. Hier, da brennt auf einmal der ganze Kittel, weil dann alle explodieren. Jetzt lasst mich in Ruhe, der Name ist mir jetzt scheißegal. Ich muss jetzt hier das Zeug eingeben, wir brauchen ein Ergebnis. Und dann haben damals der Dirk und ich gesagt, das muss anders gehen. Da muss es was anderes geben. Und haben uns dann wiederum auch, ich sag mal, einen positiv verrückten Programmierer finden können, der weder mit Schwimmen noch mit Sport mit noch irgendwas zu tun hat. Der kommt aus einer Firma, die Fensterbausoftware herstellt. Und mit dem haben wir dann gemeinsam das Projekt ersponnen und haben gesagt, das muss anders gehen. Und dann war im Grunde genommen der Weg zu einer Datenbank ganz schnell. Wie wird es erfasst? Das heißt, wir haben am Beckenrand Tablets, auf denen sind farbige Badekappen oder farbige Felder abgebildet, letztendlich, wo dann nur noch draufgeklickt werden muss, wenn der Schwimmer kommt. Das heißt, der Schwimmer ist gekommen, ich habe da draufgeklickt und die Meter sind aktuell im System und auch verifizierbar. Das heißt, wir machen im Grunde genommen um 14 Uhr einen Startschuss und machen um 14.15 Uhr machen wir die Siegerehrung.
Und da seid ihr auch die Einzigen in Deutschland, die das können. Und ihr verkauft, soweit ich weiß, die Software ja auch an andere 24-Stunden-Schwimmen und inzwischen nicht nur in Deutschland.
Wir vermieten uns mit unserer Software, weil letztendlich... es ist ein Unikat, es ist jetzt zwar nicht geschützt, also ich weiß auch, dass wir schon, wir waren auch schon im Ausland mit unserer Software einmal. Und ich weiß, dass dieser Verein inzwischen auch, also die haben uns das einfach wegkopiert, die Idee einfach weggeraubt, sicherlich nicht die Datenbank kopiert, weil da hatten sie keine Verbindung dazu. Aber ich sage mal, letztendlich die Idee und die Umsetzung ist ja im Grunde genommen das, was letztendlich sich dort nicht schützen lässt, wenn sich das einer abguckt und da ein bisschen emsig ist. Kann er das natürlich relativ schnell auch selber programmieren lassen, wenn er da jemand hat, der das macht. Also ich weiß, dass es die Sportler in der Schweiz sich dann irgendwann mal in irgendeiner Form kopiert haben. Ich kenne zwar die Software nicht, wie die aussieht, aber ich sage mal, bis die Software in dem Stand war, wo wir sie heute hatten, gab es, weiß ich nicht, wie viele Versionen, 80, 90. Bei jeder Veranstaltung haben wir immer wieder eine Mindmap da rumliegen, wo irgendeiner, der jetzt damit arbeitet, sagt, das könnte man noch anders machen. Gell? Oder vielleicht lässt sich das verändern, weil das ist viel effektiver. So viele, viele Kleinigkeiten, die dort letztendlich eine Rolle spielen im Handling, im Umgang mit der Software, wo wir immer wieder darum verändern.
Das ist, glaube ich, auch gut, das gehört dazu. Also man muss natürlich die Innovation auch weiterleben. Also ihr könnt ja nicht sagen, das Produkt ist jetzt fertig und gut, weil wie du sagtest, die Version 1 war nicht das, was ihr jetzt heute habt. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn ich darüber nachdenke, was in einem Verein zu tun ist. Ja, also man muss nicht sofort mit der perfekten Lösung um die Ecke kommen, weil die wirst du eventuell, gerade wenn es um Software-Digitalisierung geht, sowieso nicht am Anfang schaffen, sondern es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, wo du weiter dran gehst, wo du guckst, was kann ich verbessern, welcher Schritt bringt mich nach vorne. Auch mal auf die Nase fällst vielleicht, also wahrscheinlich habt ihr auch das ein oder andere Mal probiert, was eher nach hinten losgegangen ist. Aber das muss man halt dann aushalten und schlussendlich habt ihr jetzt da ein System, was jetzt Arbeitsstand 2022 ist, auch noch nicht für das finale und fertige und super Produkt, aber ihr habt euch damit schon mal einen großen Gefallen getan und habt zumindest 2 Stunden Zettel auszählen oder 2,5 Stunden Zettel auszählen gespart dann schlussendlich.
Wie findet man denn einen Programmierer, der nicht auf Sport steht und sich trotzdem für den Verein engagieren möchte? Wie macht man denn das? Also erstmal, wie findet man den, wie begeistert man den? Und habt ihr den immer noch? Also der muss ja wahrscheinlich auch an der Stange gehalten werden, sag ich mal. Das ist ja schon eine große Herausforderung in den heutigen Zeiten.
Ich sag mal, gefunden, und da sind wieder, ich sag mal, die Netzwerke dran schuld, hatten letztendlich der Dirk und seine Kollegen, der damals auch in bzw. mit dieser Firma zusammengearbeitet hat, letztendlich auch ein weiteres Vereinsmitglied arbeitet auch heute noch mit dem zusammen, wo im Grunde genommen das einfach mal so, weiß ich nicht, ob beim Frühstück erzählt worden ist oder wie auch immer, was es für Ideen gibt. Und wo dann eben einer sagt, hier, das kann man doch so und so machen. Gell? Und auch ein weiterer Mitstreiter von uns, der viel im Sponsoring unterwegs ist, unser Jan Töschmann, war eben auch in dieser Branche, in dieser Firma. Und der hat dann diesen Kontakt dann eben auch hergestellt. Und dann hat man sich einfach mal unverbindlich getroffen, gell? Und hat das mal kurz, ich sag mal, bei einer Tasse Kaffee besprochen, mal einfach unsere Idee mal dargestellt. Und dann hat er sich da hingesetzt und hat da schnell mal ein bisschen Mob programmiert, wobei ich sage mal schnell mal. Das hat natürlich dann schon ein paar Tage gedauert, bis er dann eben, ich sag mal, ein allererstes Ergebnis hatte. Und wenn wir es dann gesehen haben, dann kamen wir wieder mit unseren Änderungswünschen hinterher und lauter solchen Geschichten. Warum er das macht, ich weiß nicht, wir können uns an sich relativ gut leiden. Ich habe auch irgendwann einmal zu ihm gesagt, dass er mal eine Rechnung aufmachen soll, weil er kann das ja nicht immer alles nur umsonst machen. Und das hat auch nicht funktioniert, also haben wir dann letztendlich mit einer Reise bestochen, die er von uns gekriegt hat, da konnte er sich dann nicht mehr wehren. Das letztlich, dass wir in irgendeiner Form mussten wir uns als Verein ja erkenntlich zeigen, weil das ist eben wirklich eine bombastische Geschichte. Und auch heute noch, wie gesagt, er macht beruflich immer noch dasselbe, steht auch Gewehr bei Fuß, wenn dort mal was geändert werden muss, wenn es seine Zeit zulässt. Aber ich sag mal, inzwischen sind es ja dann wirklich nur noch Nuancen, die da eben verändert werden müssen. Weil es an sich so, wie es jetzt ist, relativ stabil auch ist und relativ auch gut funktioniert. Aber letztendlich an der Stelle muss man einfach sagen, haben wir einfach Glück gehabt, dass der uns zur Verfügung stand und das eben so mit uns gemeinsam umgeht.
Habt ihr denn für den gesamten Verein ein Digitalisierungskonzept eigentlich? Oder ist das wirklich nur, ihr seht ein Problem und versucht dieses Problem dann im Prinzip softwaremäßig oder mit verschiedenen anderen Lösungen zu beheben?
Ein Konzept dazu gibt es nicht, nein. Wir sehen das Problem und versuchen es dann in dieser Form zu lösen. Okay. Weil letztendlich keiner da ist, der jetzt, oder die Zeit einfach fehlt, jetzt da irgendwelche Konzepte vorher auszuarbeiten, die dann strategisch umzusetzen. Das sind einfach zu wenig Leute.
Okay. Aber gibt es denn schon was, was ihr im Auge habt, was ihr euch jetzt als nächstes vorstellen könnt, was ihr gerne umsetzen wollt bei euch im Verein, so digital gesehen? Also jetzt außer die Ehrenamtsdatenbank, die wir euch jetzt quasi so ein bisschen mitgegeben haben.
Also wir haben aktuell unser Schwimmschulkonzept erneuert und überarbeitet und mit der Überarbeitung unseres Schwimmlandkonzeptes haben wir im Prinzip auch begonnen, diese Schwimmkurse online buchen zu können. Das heißt, Eltern können sich im Prinzip die Schwimmkurse für ihre Kinder bei uns jetzt online buchen. Das startet jetzt, also das rollen wir in dem Jahr aus und das ist ja aktuell ein Projekt, wo wir gut auf dem Weg sind.
Auch da wieder administrativer Aufwand reduzieren, den Leuten einen einfachen Zugang geben, die digital sind. Und für euch auch in der Abrechnung, in der Verwaltung wahrscheinlich deutlich einfacher.
Aber ihr habt da keine Fremdsoftware für genommen, sondern ihr habt das wirklich komplett selber dann bei euch alles eingespielt, programmiert und so weiter und so fort.
Nee, ganz so viel sind wir dann doch nicht. Also da gibt es einen, auch Schwimmer, der viel da programmiert in diese Richtung, der dieses Programm für den Deutschen Schwimmverband auch konzipiert, für diese Schwimmmeldung und so weiter. Und da hat eben auch eine Software entwickelt oder eben dieses Webinterface entwickelt zur Schwimmschule oder zur Kursbelegung. Und dort tun wir uns im Grunde genommen, erwerben wir die Lizenzen und tun im Prinzip dieses System dann customizen eben auf uns. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein fertiges System, was Kursbuchungen eben möglich macht. Aber ich sage mal, dieses gesamte Umsetzen unserer eigenen Schwimmkurse, das Layout, diese ganzen Geschichten, das machen wir natürlich dann schon alles. Mhm.
Also wir sprechen quasi von einer klassischen White-Label-Lösung. Ist denn das eine Software, die nur für den Schwimmsport quasi ausgelegt ist? Also wenn es im Schwimmer entwickelt ist, oder ist es eigentlich so, dass man die theoretisch auch woanders noch ausrollen könnte?
Die lässt sich auch woanders ausrollen. Da gibt es auch andere Kurssysteme, wo im Prinzip die Software inzwischen zum Einsatz kommt.
Du kannst ruhig den Namen mal sagen. Also wir haben ja durchaus den einen oder anderen Hörer, die immer uns auch mal fragen und sagen, was habt ihr denn für Empfehlungen und was kann man denn so machen? Vielleicht ist es ja was, was wir auch noch nicht kennen. Mal gucken.
Also diese Software, mit der wir im Grunde genommen unsere Schwimmbahn erfassen oder unsere Schwimmer erfassen, nennt sich Easy Club. Das gibt dann eine Software, die nennt sich dann Easy Course. Ne, das ist im Grunde genommen das Pendant als Kurssystem. Und da gibt es einfach eine Firma, die nennt sich EasyWK. Vom Easy-Wettkampf kommt das. Das ist der Björn Stigan, ist ein Schwimmer, ein Kampfrichter auch, der zu, ich sag mal, Europa- und Weltmeisterschaften auch als Kampfrichter, als Schiedsrichter am Beckenrand steht und der im Grunde genommen diese Software dort eben entwickelt hat, von klein auf und dort mit dieser Schwimmsoftware angefangen hat, diese Club-Software inzwischen dazu entwickelt hat und eben auch diese Kurssoftware und wo wir als Meininger Schwimmverein teilweise auch als Alpha-Tester mit dabei waren, gerade bei dieser Easy-Club-Geschichte, wo im Grunde genommen wir einer der ersten mit waren, die letztendlich dort mit, ich sage mal, Ideen umgesetzt haben, getestet haben, gesagt, hier, das wäre noch besser zu handeln und das könnte man ändern. Weil es ist halt auch immer so, ich kenne das auch von meinem Beruf, wenn dort der Errichter irgend so eine Geschichte im guten Glauben, das alles beachtet zu haben, da fehlt ganz viel im Handling und im Umgang. Das heißt, der User, der Nutzer, der vor Ort damit arbeiten soll, der hat einen ganz anderen Ansatz, einen ganz anderen Anblick auf die Software und kann da wahnsinnig viel Input mit reinbringen. Und da waren wir eben als Meininger Schwimmverein Wasserfreunde auch mit dran beteiligt, als Alpha-Tester, das Software dann eben so auf den Weg heute zu bringen, wie es eben tatsächlich heute auch ist.
Perfekt, also ihr seid über eure Vereinsgrenzen hinaus ja auch aktiv, merke ich schon. Also ich kann es ja gar nicht oft genug sagen. Ich finde es super, was ihr da macht. Also sich da so als ja 400 Mann starker Verein so einzusetzen fürs Thema Digitalisierung und auch weiterzumachen, eben nicht nur was eure eigene Entwicklung angeht, sondern eben auch darüber hinaus zu schauen, über das ja Verwalten hin zum Gestalten. Also von daher größten Respekt, cool, dass ihr das macht. Motiviert mich eigentlich gerade nochmal selber auch das Thema Digitalisierung in meinem Verein mal wieder voranzubringen und selber so ein paar Szenarien zu entwickeln, daran zu gehen. Aber bevor wir da jetzt die Klappe komplett zumachen, vielleicht nochmal der allgemeine Blick auf das, auf die Schwimmlandschaft in Deutschland. Wenn wir vom Digitalisierungsthema mal ein bisschen abschweifen, aus unserer Sicht, wir haben es auch im Vorgespräch schon kurz gesprochen, gibt es ein paar Fehlentwicklungen bzw. Entwicklungen einfach in Deutschland, die nicht zugunsten des Schwimmsports gehen. Für die Kommunen ist natürlich das Einfachste, immer das Schwimmbad zu schließen, wenn die Kassen gerade leer sind, sei es jetzt durch Corona oder durch andere Sparmaßnahmen, die ergriffen werden müssen. Was zu euren Lasten geht, und ich hoffe, eure Kommune hält noch lange genug durch und entzieht euch nicht die Existenzgrundlage unter den Schwimmhäuten. Auch in der Schule wird es ja immer weniger angeboten, das Thema Schwimmen. Und wir hatten es auch relativ präsent, Corona, Badschließungen, immer weniger Kinder lernen schwimmen. Wie sieht es aus eurer Sicht aus? Wie ist die Situation in Meiningen? Könntet ihr das mittlerweile wieder ein bisschen aufholen zumindest?
Also ich glaube, ganz aufholen kannst du das nicht. Also wenn man das Thema erstmal aus schwimmsportlicher Sicht betrachtet, ist es halt wirklich so, dass uns 2 Jahre Training komplett fehlen. Das sieht man im Prinzip an den Kindern, die halt wirklich im Leistungsbereich sind, die im Leistungsbereich nachwachsen sollen und wollen. Also da ist es so, dass da wirklich ein Loch entstanden ist. Wenn es um die reine Schwimmfähigkeit geht von den Kindern, da ist es halt so, dass die vor Corona mal gemessen wurde, dass man da halt auch festgestellt hat, dass man, ich sag mal, bei den 11-Jährigen hier in Deutschland bei ca. 98% ist. Das liegt auch mit dem Schulschwimmen zusammen oder hängt mit dem Schulschwimmen zusammen. Wie das jetzt nach Corona ist, da gibt es noch keine Erhebung. Da gibt es nur eine gefühlte Temperatur und die hat jeder von uns. Das heißt, also wir merken es ganz einfach halt auch bei Schwimmkursen. Wir bieten jetzt auch zusätzliche Schwimmkurse an, um halt Kindern ganz einfach halt wirklich diese Wassergewöhnung zu ermöglichen und halt auch Schwimmlernen zu ermöglichen. Da ist ein unwahrscheinliches Defizit entstanden und das versuchen wir aufzuholen. Also da gibt es auch Fördermöglichkeiten, seitens des Landes in Thüringen zumindest, also die da auch Interesse dran haben, das, was auch im Schulsport oder im Schwimmsport verloren gegangen ist, noch aufzuholen, um ja wieder auf diese hohe Quote zu kommen, dass Kinder schwimmen können, weil das ist ja auch ja, eine lebenswichtige Sache. Also wir stehen jetzt wieder kurz vor der Badsaison oder auch Freiwassersaison und es wird uns wahrscheinlich dann auch wieder täglich diese Hiobsbotschaften erreichen, dass halt wirklich Kinder, die nicht schwimmen können, halt wirklich auch dann tragische Unfälle mit sich ziehen. Und wir arbeiten dran, wir versuchen das Beste, aber die 2 Jahre, wie gesagt, ist noch eine Blackbox. Ich glaube mal, in so einem halben, dreiviertel Jahr werden wir da auch Zahlen haben, mit denen man arbeiten kann. Ja, im Moment die Situation unbefriedigend.
Was müsste denn aus eurer Sicht passieren, damit der Schwimmsport in Deutschland wieder eine höhere Wichtigkeit bekommt?
Aus meiner Sicht gehört er im Schulbereich mehr berücksichtigt. Wenn ich heute gucke, in der Schule haben die Kinder ein halbes oder ein Jahr Schwimmen, ne, wenn es denn eine Schwimmhalle gibt in der Nähe. Da fängt es an sich an, dass im Grunde genommen dort aus meiner Sicht das Schwimmen für jede Schule zur Pflicht gehört und natürlich dann dementsprechend auch, damit das realisiert werden kann, die Kommunen dort in welcher Form jetzt auch immer dort eben die Möglichkeit vorhalten müssten, dort ich sage mal, dass eine Schwimmhalle auch für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Natürlich kann ich jedes kleine Nest, was eine Grundschule hat, dort irgendwo, ich sage mal, sich eine Schwimmhalle vorhalten. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube, es gibt sicherlich Möglichkeiten, das überregional in irgendeiner Form einzufassen, dass man dann eben sagt, man legt dort mehr Augenmerk auf den Schwimmsport oder auf das Schwimmlernen. Aus meiner Sicht wird das heute viel zu schnell wegnegiert, dass man sagt, wir haben keine Schwimmhalle, wir können nicht schwimmen. Und dann ist das im Prinzip vom Lehrplan weg. Das heißt, letztendlich delegiert man hier aus meiner Sicht relativ fahrlässig diese Geschichte Schwimmlernen in die Hände der Eltern, die dann teilweise natürlich auch überfordert sind, weil sie es entweder teilweise selber nicht können oder gar keine Chancen haben, das zu vermitteln. Nicht jeder, der heute schwimmen kann, ist auch in der Lage, jemand anders das Schwimmen beizubringen. Ne? Und das sind so diese Themen, die dort, ich sag mal, grundsätzlich angegangen werden müssen.
Da kann ich jetzt eine schöne Anekdote erzählen. Meine Eltern haben versucht, mir, glaube ich, über ein Jahr Schwimmen beizubringen. Am Ende haben sie es mit Bestechung geschafft in einem Urlaub. Ich habe so eine aufblasbare Schildkröte damals bekommen, mit der ich mich dann quasi so ein bisschen vorne treiben lassen konnte, wenn ich es dann doch nicht geschafft habe. Aber da habe ich es dann gelernt und konnte es dann sogar, bevor ich es im Schwimmunterricht hatte und habe, glaube ich, sogar Bronze damals gemacht. Also da gibt es immer diese Bronze-Silber-Gold-Einteilung, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ganz grob noch. Ja, also ich finde auch Schwimmen, also ich muss sagen, Schwimmen ist auch sehr entspannt. Ich habe das auch mal eine Zeit lang immer vorm Frühstück gemacht, in Bremen damals noch, wo ich da gewohnt habe. Also es ist schon, es ist eigentlich schade, wie es sich entwickelt, weil das ist eine der gesündesten Sportarten, die es gibt in Deutschland, was das Ganzkörpertraining angeht. Hoffen wir einfach mal, dass sich die Situation vielleicht irgendwann wieder bessert und dass vielleicht aus dem 500-Millionen-Paket, was ja die Bundesregierung jetzt gerade aktuell beschlossen hat, vielleicht auch noch ein paar Euros für die Kommunen übrig bleiben, um ihre Schwimmbad später zu erhalten oder zu modernisieren. Neubauten halte ich jetzt mal eher für unwahrscheinlich. Auf jeden Fall, Dirk, Micha, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute für die ganzen Fragen zur Verfügung gestellt habt. Natürlich möchten wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass das diesjährige 24-Stunden-Schwimmen am 10. Juli ist. Und wir haben gehört heute, dass ihr natürlich sehr gerne daran teilnehmen habt. Ich weiß auch aus zuverlässiger Quelle, dass es Campingmöglichkeiten gibt, falls ihr von außen auskommen wollt. Und der Thüringer Wald lädt natürlich immer zu einer schönen Wanderung ein. Und ich glaube, es gibt auch noch einen ganz, ganz besonderen Grund, warum man dieses Jahr unbedingt teilnehmen sollte, oder Dirk?
Genau, also für mich wichtig zu erwähnen wäre noch, dass wir das 25. 24-Stunden-Schwimmen in Meiningen haben und da unter anderem mit einer Inklusionsstaffel 100x100 Meter. Und da wäre es natürlich cool, wenn wir vielleicht auch über euren Podcast vielleicht den einen oder anderen gewinnen können, der bei dieser Staffel dabei sein will. Wir haben schon eine ganz prominente Zusage der Schirmherrschaft und zwar ist es die Kirsten Brun. Die Kirsten selbst ist mehrfache Paralympicsiegerin im Brustschwimmen und die übernimmt die Schirmherrschaft und wird in Meiningen vor Ort sein und auch mit ins Wasser gehen. Vielleicht auch für den einen oder anderen eine Anregung, ihr das gleich zu tun und das Meininger Wasser zu rocken, so wie wir das so schön sagen.
Sehr schön. Also nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Wenn du Lust hast mitzuschwimmen, dann schau mal in den Shownotes. Unten verlinken wir den Event-Link zur Homepage vom 24-Stunden-Schwimmen. Schau mal rein und ja, beim Weltrekord dabei zu sein, wäre auch mal eine klasse Idee.
Ich habe heute auf jeden Fall aus der Folge mitgenommen, dass es möglich ist, Schritt für Schritt einen Verein zu digitalisieren, wenn man das möchte. Und wenn man sich genau überlegt, was halt möglich ist und was man unbedingt braucht. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne wie gewohnt an info@vereinstrategen schreiben oder natürlich auch die Wasserfreunde kontaktieren. Ihr findet unten dann die Informationen in den Shownotes.
Von meiner Seite aus dann auf jeden Fall auch mal ein dickes Dankeschön an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein.
Sehr gerne.
Vielen Dank an euch.
Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr noch ein paar mehr Schwimmer jetzt bei der Veranstaltung habt und ein positives Feedback dann auch kriegt, nach Corona dann wieder so eine richtig schöne, relativ Corona-freie Veranstaltung machen zu können.
Das wäre auf jeden Fall cool. Also wir packen auch eure Social-Media-Kanäle auch nochmal bei uns in die Shownotes. Wir machen jetzt hier Werbung für euch und auch nicht nur fürs Schwimmen, sondern auch für den Verein. Weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde das eine richtig coole Initiative, die ihr da gestartet habt. Und ihr seid für uns auf jeden Fall auch Vereinstrategen.
Definitiv.
Und wenn dir als Zuhörer die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne auch mit deinen Freunden oder Vereinsmitgliedern. Wir danken dir herzlich fürs Zuhören. Freuen uns, dass du mit dabei warst. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.